Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es ist noch nicht wirklich die WM der Gesetzten. Zwar haben sich gestern zwei davon durchsetzen können, aber in den beiden anderen Matches haben die jeweils als Qualifikanten ins Turnier gehenden Spieler die Siege eingestrichen. Und das gegen zwei Spieler, die eine famos gute Saison hatten. Darüber werden wir sprechen, über diese ja bislang in Ergebnissen noch teilweise merkwürdige WM. Und natürlich haben wir auch wieder Stimmen aus dem Crucible für euch parat. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit Kathi. Und die hat sich wieder sehr viele Gäste zum Interview geholt. Morgen Kathi, morgen nach Sheffield.
Guten Morgen aus Sheffield, Christian. Es war wirklich ein famos gutes Wochenende, auch für diejenigen von uns, die vor Ort waren. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass heute schon mein letzter Tag ist, aber ich bin vollgepackt mit Eindrücken noch aus Sheffield. Also das wird mich in der Nachberichterstattung sicher noch einige Zeit begleiten. Und ja, ich habe wirklich, möchte ich kurz erwähnen, vollen Einsatz gezeigt. Dieses Jahr, also warum auch immer, ist die Tür zwischen dem Presse-Backstage-Bereich und dem Foyer des Crucible nicht benutzbar. Und das heißt, wenn du ein Ticket hast und in der Arena geguckt hast, weil Presseplätze gibt es ja auch nicht mehr, und danach es rechtzeitig für Pressekonferenz schaffen willst, dann musst du einmal um das halbe Crucible rumrennen. Also erstmal dich durch die ganze Menschenmasse rausquetschen aus dem Crucible und dann zack, einmal außen rum joggen, während dich alle sehr komisch anschauen, warum du es denn so eilig hast. Das ist ja beim Snooker eher untypisch. Und dann zum Stage-Door laufen. Die dort stehenden AutogrammjägerInnen denken dann A, entweder kommt gleich Ronnie O'Sullivan oder B, okay, also die übertreibt es ja jetzt wirklich, nur weil da Mark Allen steht, ja. Der denkt sich auch, na, was ist denn jetzt los, ne? Und dann rennst du aber an Mark Allen vorbei, durch den Eingang wieder rein, da müssen die wieder deine Tasche kontrollieren und so weiter. Dann musst du noch hier dein Häkchen machen und dann zack, einmal und da noch um die Ecke und ab in den Presseraum zur Pressekonferenz. Ja, also da brauchst du wirklich ganzen Einsatz dieses Jahr. Den JournalistInnen wird es nicht unbedingt einfach gemacht, gleichzeitig was in der Arena zu sehen und aber auch die Pressekonferenz mitzubekommen.
Tja, also klingt auf jeden Fall nach gehörigem Einsatz, aber der hat sich gelohnt, denn du hattest gestern Paul Collier im Interview, könnt ihr euch anhören, kam gestern als Podcast dann auch schon raus, sehr interessantes Interview. Du konntest auch ein, zwei Sieger von gestern noch interviewen, über die sprechen wir jetzt natürlich auch und da müssen wir in der Morgensession anfangen mit Jack Jones gegen Zhang Under. Jack Jones führte ja nach dem ersten Tag bereits mit 5-2. Da deutete sich das schon an. Und ja, Zhang Under hat es nicht rumreißen können. So viel können wir verraten. Und der wartet damit weiterhin auf seinen ersten Sieg im Crucible. Und hat dann auch gesagt, ja, er hat dieses Jahr mehr Druck verspürt als gesetzter Spieler. Aber eine 4-10 Klatsche nach der Saison, das wird sich, glaube ich, schon als Riesenenttäuschung anfühlen.
Muss es eigentlich, also hoffentlich fast, weil ich meine, wenn du jetzt da irgendwie überhaupt kein Problem mit hast, dann hast du vielleicht auch den falschen Beruf gewählt. Ne? Also der Zhang Under, der wird das verarbeiten, aber in Ruhe und dann kommt er auch wieder zurück. Vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen relativieren. Das war jetzt ja eine absolut herausragende Saison für ihn, die aber auch ein bisschen aus dem Nichts kam. Und dass man das dann vielleicht nicht ganz am Schluss noch durchziehen kann, auch im Crucible, also menschlich kann ich das total nachvollziehen, oder? Also ist ja jetzt nicht der Zhang Under, der sich jetzt hier über Jahre aufgebaut und angeboten hat und jetzt trägt es endlich Früchte, sondern das ist jemand, der nach Jahren im Mittelfeld dann plötzlich angefangen hat, wie eine Rakete Snooker zu spielen und dass ihm das jetzt irgendwann bewusst geworden ist und jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt. Ja, also wie gesagt, wer kann es ihm verdenken? Ne? Also ich hoffe, er ist trotzdem super zufrieden mit seiner Saison. Jack Jones wird das auch sein. Zhang Under, also ich muss schon sagen, wenn Rob Walker so seine Anmoderation macht und die Spieler dann reinkommen, das ist ja Energielevel 147 im Crucible. Aber Zhang Under bewegt sich trotzdem irgendwie so in Zeitlupe vorwärts. Ich finde das wirklich bezeichnend, wenn der so dann die Hand schüttelt vom Schiri und dann zu seinem Plätzchen dann geht und so. Also ich hatte echt das Gefühl, der bewegt sich in Zeitlupe. Finde ich cool. Der Typ ist einfach eine Marke. Und Jack Jones war in einem schwierigen Spiel der bessere Spieler. Da musstest du so deine Momente suchen, auch in dem Match. Also Ich war ja verwöhnt damit, dass ich immer am anderen Tisch saß und dann so ein bisschen was gesehen habe von dem Match. Gestern sogar tatsächlich einiges. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, der Jack Jones, der spielte einige absolute Powerbälle, einige tolle Einsteiger und so. Und dann wurde es aber auch ja oft wieder schwierig, ne? Das heißt, wenn man wirklich konzentriert an dem Tisch saß, dann glaube ich, war das schon auch zum Zuschauen harte Arbeit. Und ja, also es wurde dann nachher auch gesagt, ja, wenigstens sind sie fertig geworden in der Session.
Ja, das ist ja immerhin schon mal etwas. Wir haben ja eigentlich nicht damit gerechnet, dass es fertig wird. Und du hattest Jack Jones, beziehungsweise also du warst auf der PK von Jones danach, und wir hören mal rein, was der Waliser zu seinem Sieg gesagt hat.
Jack, congratulations.
Thank you.
How does it feel to be through to round two again here at the Crucible?
Yeah, feels good. It wasn't pretty much. But it was a bit scrappy, but a win's a win.
Yeah, Yang just came in and he said that he was really feeling the pressure coming in as a seed. Yeah. Did you sort of pick up on that?
Yeah, I think he's not played yet. I think they said 5 years. So it was going to be hard for him as well. But I think it was just, yeah, we was both probably suffering from nerves a bit. Then you miss the odd ball, like easy ball, and can kind of like get on top of you. Kind of like went like that through the whole match, but I'm just happy to be through.
So you were the one feeling slightly better than him and using that bit of experience that you had from last year to get through that match basically and win?
Yeah, maybe, or possibly just the qualifiers might have helped a little bit, and it being a longer format kind of gives you a chance to settle down into the matches, so most of the other tournaments are best of sevens, best of nines or whatever. So that's all it was, I think.
Yeah, but generally it does seem to suit you here at the Crucible. You like playing here. You're comfortable.
I wouldn't say I felt comfortable like in this match at all, really. I think it's just the longer formats. I've played one match in 2 months before this tournament. So I'm in top 16, top 8 players playing like twice as many tournaments as anyone else. So being best of 19, you can kind of get your sharpness or kind of match practice during the match. So that's what it is, I think.
So in round two, you could play Mark Williams, obviously one of the greats of this game. Tell us what you think of him and his style of play and facing him, what would that be like?
Obviously he's got a difficult match first against CJ Wee, but he's a good player, one of the best in the world. So it won't get any easier at all.
Mm. And if it is C, obviously he was great here last year. What would you think about playing him?
He done amazing last year. He's really attacking player, quick, good to watch. So if I'm playing C, then it'd be another tough match as well. Look forward to it.
So what do you do from now until that match to prepare?
I'll just go in for a few days, practice, just try and get ready for my next one.
Great stuff. Good luck.
Cheers. Thank you.
Jack, why have you adapted so well to the Crucible? You know, you've not been a rat in the headlights at all. You've managed to embrace it.
Like I said, I think it's just the format, the longer format. Last season, I didn't have a good season before the Worlds. This season, I've not had a good season before the Worlds. So I think it's just the longer format. And like I said, when I say about the top 8, top 16 playing twice as many tournaments as anyone else, does have a big effect on the players. Like playing one match in 2 months, then like playing another match, you're going to feel the nerves. You're under it, especially if it's best of seven. But the Worlds being best of 19 kind of like gives you a chance to settle down. If you don't start too good, then you know you can get back into it, which kind of like enables you to start better.
What's in the Welsh water? We've got you, Jackson Page, Mark, Dominic Dale.
I know, strange, isn't it? I don't know what it is. No idea.
If it is you versus Mark, obviously there'd be a great sort of celebration in South Wales. How do you get on with each other? Do you know each other? What's the sort of...
I don't really speak to him at all, so I kind of like get on with all the Welsh players. I've played him quite a few times on the tour. Obviously, he's one of the best players ever. So it'll be... I don't really get any tougher. Obviously, he's won it a few times as well, so yeah, it'll be difficult.
He has Jackson Page as his sort of mentor. I just didn't know if you were part of that same stable or grew up in the same clubs as Mark or not?
No, no. I know Jackson does, and I think Liam Davis used to, another good young Welsh player. No, kind of like keep myself to myself. That's all I've ever done.
Is there a reason you and Mark don't talk?
Sorry, was it?
Is there a reason you and Mark don't talk?
I know what you're trying to do, but I mean, we had history like when I was a youngster. I practiced them a little bit then when I was about 15, 16. Safe to say, I've not played with them since then. So yeah, we don't really talk to each other, but it's about as far as it goes.
Would it be a good big occasion though, playing the best player like ever from Wales? Sort of, obviously it's at Reardon, but in the modern era.
Yeah, definitely, yeah. Obviously, he's the best player to come out of Wales, and he's one of the best ever players as well, so it's obviously going to be extremely difficult to play him. But, I mean, I'll just try my best, see where it takes me. Obviously, could be playing C yet, so...
And if it is C, do you think your style would be able to sort of rein him in a little bit?
I've played him a couple of times this season, actually. He beat me 5-4 in the one event, and then I beat him 6-4 in the other one. I kind of do think I'm quite an attacking player. I don't like to turn down many balls, but obviously my pace of play is a lot different. Hopefully that can change with confidence and stuff like that. So I think it could suit me, to be honest, playing him, yeah.
Ja, also Jack Jones, nächster Gegner für ihn jetzt Mark Williams. Vierte oder CJ Hui, dürfen wir nicht unterschlagen, Entschuldigung, ich will das gar nicht schon vorwegnehmen, das Ergebnis, wir beide mit guten Chancen, aber es ist schon interessant, ne? Letztes Jahr bei seinem Debüt Viertelfinale erreicht, dieses Jahr 10-4 gegen einen der Spieler der Saison sich durchgesetzt, also kann man machen, ist die Frage, warum kriegt er das bei anderen Turnieren nicht hin?
Ja, ich meine, wie er sagt, ne, das ist einfach dieses lange Format, was ihm total liegt. Und das merkt man auch, da fühlt er sich wohl. Der behält dann auch die Ruhe. Ich denke mal an die Situation, wo Zhang Anda diesen Snooker des Jahrhunderts gelegt hatte, wo du wirklich die Weiße nicht besser mit der Hand hättest hinlegen können. Und Jack Jones solche Probleme hat und dann Zhang Anda an der einen Stelle den Freeball nicht genommen hat. Das war schon gegen Ende des Matches, ne? Und dann Jack Jones trotzdem die Ruhe behalten hat und dann eben im nächsten Versuch rot getroffen hat und zack, ne? Dann, also das fand das total beeindruckend. Der fühlt sich wirklich zu Hause. Das ist toll anzusehen. Also auch so von der Atmosphäre her, da ist wenig Nervosität um ihn rum. Ja, der weiß einfach, Mensch, das ist jetzt ein langes Match und das heißt, ich kann auf die lange Sicht quasi zeigen, was ich drauf habe und das gefällt ihm.
Ja, und das war nicht die einzige Überraschung gestern, wenn man es denn als Überraschung bezeichnen will, aber wie gesagt, Zhang Anda, einer der Spieler der Saison gewesen. Ein anderer Spieler der Saison, der sich durchaus recht aggressiv für den WM-Titel beworben hatte in Interviews vor der Weltmeisterschaft, das war Ali Carter. Und auch der ist bereits auf der Heimreise nach einem 7-10 gegen Stephen Maguire. Das ist... trotz des Ausscheidens von Luca Brissell und Zhang Anda sicherlich mit die größte Überraschung gewesen bisher in diesem Turnier. Alles in allem ist das aber, wenn man das gesamte Match übersieht, auch einfach hoch verdient.
Ja, hallo, ich meine Stephen Maguire, total on fire. Ich finde es immer noch schade, dass sie den Walk-on nicht mehr machen. Ich finde, das war das Beste, was Luca zu bieten hatte über Jahre. Aber gut, sie machen es, wie sie es wollen und Stephen Maguire war der bessere Spieler, hat den Ali Carter in Schach gehalten, hat den am Anfang mal überrollt, die ersten zwei Frames schon, da hatte der Ali Carter ja noch keinen Punkt geholt. Ja, 93-114 von Steve Maguire, die 134 kam dann auch noch. Also das war schon Fingerzeig, obwohl er dann hinten lag nach der ersten Session. Aber in der zweiten Session, da hast du sofort gemerkt, der Steve Maguire, der will was von dem Tag. Ne? Frame 10 direkt, meine Güte, 63 von Ali Carter, aber dann vergibt er den Frameball. Und Stephen Maguire holt sich die restlichen Punkte. Da sind wir bei 65 Punkten zu 64 und der Frame geht an ihn. Also, das war ein Fingerzeig, ne? Und die Stimmung kochte. Das ist halt immer so eine Crucible-Abendsession, auch gerade am Wochenende. Da sitzen die da mit ihrem Bierchen. Ich war wirklich umringt Also ich saß neben den legendären Watersons auf der einen Seite und auf der anderen Seite jemand, der wohl gewettet hat, weil der war erst für Ali Carter in dem einen Frame und dann war er für Stephen Maguire, aber es schien zu laufen bei ihm, herzlichen Glückwunsch. Dann vor mir saßen die Stephen Maguire-Fans und Bier-Fans. Also es war wirklich eine lautstarke Session, gerade so ungefähr da, wo ich saß. Die überwältigende Mehrheit der Leute, bis auf hier meinen Wettkumpel in einigen Frames, war wirklich für Stephen Maguire. Also den Stephen, den wollten sie weitersehen. Und der Stephen, der hat abgeliefert. Hat in der ersten Session nochmal auf den Tisch gehauen, hat auch nachher erzählt, wie gut ihm das getan hat. Ne? Und in der zweiten Session hat er am Tisch dann auf die legal normale Art und Weise hier sich einen Frame nach dem anderen geholt. Das war schon sehr, sehr überzeugend, wie er das gespielt hat. Und am Schluss dann eben auch diese 4 Frames in Folge. Ali Carter hat da einfach kein Mittel mehr gefunden. Wirkte auch nicht so wie noch vor ein paar Jahren, Christian. Also ich habe den Ali Carter ja schon im Entscheidungsframe gesehen, im Crucible vor, was weiß ich, 7, 8 Jahren oder so. Und da wirkte der Ali Carter ehrlicherweise, also wie jemand, der wirklich bis in die Haarspitzen voller Adrenalin ist. Ich fand das gruselig, ganz ehrlich. Also das war ein menschlicher Zustand, den ich so nicht kenne. Also wirklich, also so besessen, kann man sagen, besessen von diesem Entscheidungsframe und vom Snooker allgemein und von dem Siegeswillen. Man hat es manchmal, finde ich, ansatzweise in ihm gesehen gestern, aber dann auch wieder nicht so richtig. Und da hat einfach dieses Energielevel gefehlt, was sich auch mit dem gedeckt hat, was er nachher erzählt hat in der Pressekonferenz. Da war nicht so viel Zug dahinter bei ihm gestern. Das war gut sichtbar. Ja, und so ist Stephen Maguire deutlich der bessere Spieler und verdient weiter.
Ja, absolut verdient weiter. Und du warst auch nach dem Match hier bei der PK dabei, bist einmal ums Crucible rumgerannt. Und wir hören mal rein, was Stephen Maguire zu seinem Sieg gesagt hat.
Well, Stephen, how much did that win mean to you? Because you showed a bit of emotion at the end.
I hardly ever do that, but, you know, it was just a wee clinch fest or whatever it is. But it was tough. It was a tough match. His safety was a lot better than mine, so he made it hard out there. And I felt as if I had to take balls on that I didn't want to take on, because if I get involved in a safety match with him, he's too good for me that way. So I was taking on more, and it was a dangerous game to play.
But quite a few paid off, didn't they?
No, they did. I potted a few long ones, got away with a few, fluked a few. But sometimes if you're the aggressor, you know, things can happen. You know, you're not going to fluke anything playing safe, are you?
Mm. You have to feel a certain confidence and feel good about taking those shots on, though, as well, don't you?
If they start getting in, then obviously you do. But, you know, I was watching Ali tonight, and when he was under the cosh, his long potting was starting to waver a little bit, and, you know, he wasn't getting close to the ball, he wasn't getting close to the pockets and stuff. So if you're not feeling good, you can't take them on. Mm-hmm.
You look really determined, though. You look really determined to win that match, and Ali agreed that he felt you did.
Oh, obviously. I mean, I'm not going to go out there and, you know, just give him it, you know. There was a time yesterday in the first session, I felt flat. I felt like he was just getting top, missed a ball, and I'd done it on purpose. I just smashed the table, and I felt better after it. I always say it, but it just, what's the point in me just sitting there and, oh, right, oh, this isn't my day. I would rather just go out fighting and just give it some.
How are you feeling about your chances in this tournament then?
Listen, I'm going home tomorrow morning. I think I play Friday. I think I play Dave Gilbert, who's had a great result against the world champion, so he'll be favourite against me. And I'll treat it the exact same. I'll go in the underdog the way I did against Carter, and see where it takes me.
So it's just game by game is what you're thinking at the moment?
Of course it is. I've never won this. I've never really done well in the tournament, so, you know, I'm not thinking about anything else rather than the next match.
Not doing anything different this year?
No. Do you know something? Or?
No, I'm asking well, whether
here.
You are.
Last year I wasn't here, so I'm doing something different, yeah.
All the best.
Thanks.
Stephen, did it, being back at Bristol, did it inspire you in terms of big crowd and stuff like that?
It did, it did. It brought back a lot of nerves, a lot of butterflies, which was good. Obviously, I'm not, you know, it's not my first time here, but it was good to get that wee feeling back again because, you know, obviously I've said that a few times, but qualifiers and that, I've not qualified for the UK in 2 years, not qualified for the Masters in a few years, so I've not had that sort of atmosphere and win or lose, that's what you want.
And do you feel like this could turn, a run here could really turn a semi-decent season into a really good one?
Well, it could. It depends what you think a run is. Any round I'm going to lose, I won't be happy. So, you know, if you ask me that question after I get beat, you know, I'll probably disagree. But it gets good now. It gets good when it's in the second week. You know, it's probably a 3-day match now, first to 13. Usually the right guy wins. And I'm just glad I'm part of it.
You mentioned on TV that your dad's down here. It's good to have him around mentally for you, I imagine.
Well, it's good because he keeps me in. So we've been quiet all weekend. We're driving back up tomorrow. And no matter what, he'll just give me a slap if he feels I need it. So it's good to have him here.
But it's good to have someone in your corner as well, isn't it? For him to talk can be a lonely place at times, to have someone just around to talk to.
I mean, obviously, he's been about with me since I was 10 years old, so he knows when to shut up and he knows when to, you know, have a go kind of thing. But, listen, I've travelled the world alone. It doesn't bother me either way.
And if it is Sean, obviously you've had a long history in terms of playing each other.
Oh, is it Sean?
Yeah.
Oh, who did I say?
You said Gilbert, and I wasn't sure then, because I've written down Sean or Lou Haoxian.
Well, there you go.
obviously, just take us back to, obviously, you played each other in amateurs and junior days, haven't you? So it has been a long, sort of, not like a rivalry in that sense.
No, it is. Listen, we've known each other. You know, I've known him longer than my wife. 12-year-old, I think. 11 or 12-year-old. Crazy when you think about it. And it's... And it's mad because there's a few of us, not just me and Sean, there is a few of us, like Ryan Day, Ricky Walden, and we've all grew up together and we're still competing against each other. It's quite good. Yeah, it's quite good.
And just last one for me, obviously he's a bit of a showman, isn't he? Waves to the crowd, wears sort of flashy suits and stuff, but you're sort of polar opposite. You'd rather just get in, do your job. Do you feel like you are just completely different characters?
Man, no flashy, no. would you want me to do it with a pink shirt? No, obviously Sean is a showman, and he loves it all. He's always been like that, hasn't he? And I think they're polar opposites in every walk of life. But listen, he's a great snooker. I've never ever said he's not a great snooker player. He's brilliant. He's brilliant to watch. He's actually good to play against because he goes for everything. He's similar to me. I look forward to that because I didn't know I was playing him. I thought I was playing somebody else.
Will you practice now when you get home? Will you put the
key
down?
No, I will practice. I'll travel up tomorrow, Monday. I won't play tomorrow. And then I'll play Tuesday, Wednesday, and back down here Thursday, I think it is.
On the drive of your dad, do you talk about it? Do you dissect your match, or do you completely forget it? Do you talk about the next
match? Nah, I don't really talk about snooker. I don't know. There's nothing really to talk about. Do you know what I mean? I'm not one of them guys that wants to go and watch it back, and do you know what I mean? Well, that was a good shot I played. Not bothered by that. It's just look forward and look forward to the next match.
What will a deep run do for your career, for you as a person, if you can go far this particular? Given you missed out last year, what would it do for you if you get to the quarters of the semis? You know?
For my career?
Absolutely
nothing.
Ranking points and everything.
Well, it won't. The only thing that would change anything for my career is winning it. I mean, yeah. Even the final wouldn't change my career. The only thing's I win, but, you know, I've played in it 20 times and they'll win it, so I'm not feeling too good about it.
Stephen, a few of the seeds in the top half of the draw have already gone out. Mark Selby could go out as well tomorrow. Do you see it opening up for you?
Well, I didn't know who I was playing, so I don't know.
I
don't even know who's in my draw, so I seen Selby's scoreline. Listen, I've played that Joe O'Connor 4 or 5 times this season, and he's rock solid. He is rock solid, and Mark will know that. I would imagine they practice together, and although it's 7-2, it's surprising. It's not, you know, it's not too surprising because he can play that way.
What's your relationship like with Sean? Do you ever spend time together off the table?
No, we don't spend. Listen, it's no. I don't hate him or anything like that. You know, he asked me 20 years ago, maybe I'd say something different. I can't be bothered now. You know, we've all grew up. He's got kids, I've got kids, married, whatever. We don't go for meals, no. No, but we walk by each other. We talk about snooker if we're passing each other. And, you know, everything's okay.
That incident ages ago, did you ever, like, resolve that or did that just become ancient history?
What incident?
The old chalk incident.
Well, we can't resolve it because he says he never... He always says he never said to the referee, you know, poor referee isn't with us any longer. And, but he did. He knows he did. But no, I'm over it.
You mentioned when you smash the table and it's helpful and stuff. Have you ever done any injuries to yourself doing that?
No. Maybe a wee bit so, but no broke anything.
Ja, da ist er durch, der Schotte nach einem 10-7 gegen Ali Carter. Stephen Maguire, und wenn man jetzt sich das Draw mal anguckt, und er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit vermutlich im Achtelfinale gegen Sean Murphy spielen, dann haben wir entweder Stephen Maguire oder Sean Murphy im WM-Viertelfinale. Ja, gibt's denn sowas?
Also das ist schon lustig, ne? Da hat sich jetzt wirklich der Draw sehr, sehr, sehr geöffnet. Heißt auch nochmal, was für eine goldene Chance der Ali Carter da vergeben hat, auch den von ihm angekündigten WM-Titel. Muss man auch
genau,
so sagen,
das, ne? Ja, genau. Das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen und Riesenchance einfach für Ali Carter weg, ne? Und vor allem, wenn man den Mund vor der Weltmeisterschaft so voll nimmt und sagt, ich will hier auf jeden Fall um den WM-Titel mitspielen und ich sehe mich hier schon noch nicht im Alter, dass ich keinen WM-Titel mehr holen kann. Das hat er jetzt nicht so wirklich bestätigt in diesem Match.
Das stimmt, das hat er auch selbst dann gesagt in der Pressekonferenz nachher. Ja, Ali Carter gibt wirklich keine schlechten Pressekonferenzen. Der meinte, ja, ob das jetzt hier nochmal was wird im Crucible, also irgendwie der Druck und so, das schlaucht ihn zu sehr. Das nimmt zu sehr von seinem Energiekonto runter. Also das hat er auch direkt als erstes formuliert, bevor dann natürlich das Übliche anfing, dass ja der Stephen Maguire den besseren Ballrun hatte im ganzen Match. Und ja, ne, ganz klar, wie es halt so ist, so eine typische Ali Carter Pressekonferenz. Ne? Aber auch erstmal was Substanzielles. Und auch mal jemand, der gesagt hat, Gott, das ist irgendwie zu viel Druck hier für mich. Also hätte ich vielleicht auch nicht gedacht, dass Ali Carter derjenige ist, der hier so ehrliche Worte findet. Hat dann auch noch mal ein bisschen lustig hier natürlich gesagt, dass Stephen Maguire, ne, der hat ja darauf gewartet, dass der irgendwas Verrücktes macht und so, aber es ist halt irgendwie immer halbwegs noch gut gegangen für den Stephen, was durchaus auch richtig ist. Aber ja, Ali Carter auch mit sehr ehrlichen Worten über die eigene Form, fand ich interessant.
Also Stephen Maguire im Achtelfinale der Weltmeisterschaft und dort steht auch Judd Trump. Das ist ja durchaus einer der Top-Favoriten in diesem Jahr, der sich sehr souverän durchgesetzt hat gegen Hossein Wafai. Am Ende steht ein 10-5 und der Iraner muss sich da schon ein bisschen hinterfragen, finde ich. Also die erste Session, da hat er ein bisschen Pech gehabt. Natürlich, dass er da trotz sehr guter Leistung bereits mit 3-6 hinten liegt. Hat insgesamt eigentlich sehr gut gespielt in der ersten Session. In der zweiten Session eigentlich war da viel gut aufbereitet, dass das nochmal hätte spannender werden können. Judd Trump war nun wahrlich nicht das Breakbuilding-Monster, was er sonst ist, hat das souverän gelöst, hat einfach die entscheidenden richtigen Bälle gespielt, aber Hossein Wafai in den entscheidenden Situationen mit zu vielen Fehlern. Und ich finde, da täuscht die Gesamtstatistik, die sich für Hossein Wafai eigentlich insgesamt über das gesamte Match liest, relativ darüber hinweg, dass es doch insgesamt ein eher schwacher Auftritt war.
Ja, das war eine interessante zweite Session, finde ich, von beiden, weil es gab ja kein so richtig nennenswertes Break. Also, das hätte man jetzt bei den beiden nicht erwartet, vor allem auch, wenn man die erste Session gesehen hat. Ne? Das lief ein bisschen anders dann in der zweiten Session. Und Judd Trump, der kann halt jede Session gewinnen, egal wie die läuft. Hat er hier gemacht, Hossein Wafai hat sich mal wieder nicht mit rumbekleckert, hat sich ja gar nicht so doof angestellt in den Interviews vorm Crucible. Jetzt in seinen Interviews im Crucible hat er sich nicht unbedingt Freunde gemacht. Das kann man schon auch sagen. Also ich wurde gestern schon auch mehrfach gefragt, wie es denn nun riecht im Crucible. Ja, also es ist schwieriges Thema einfach. Schwieriges Thema mit Hossein Wafai und dem Crucible, leistungstechnisch wie interviewtechnisch. Also ich kann mal sagen, also ich übe natürlich nicht auf den Practice Tables im Crucible. Da gehöre ich nicht hin, das ist völlig klar. Aber ich bin ja auch Backstage und ich finde es sehr, sehr schön und besonders dort. Und ja, es ist verwinkelt und so. Und ja, es gibt keine Sauna und keinen Indoor-Pool oder sowas oder eine Eistonne für die Spieler. Aber was soll's denn? Also es ist jetzt auch nicht da total schäbig backstage und unaufgeräumt und unsauber, überhaupt nicht. Na, also das hat seinen eigenen Charakter, völlig klar. Aber also nee, also Hossein Wafai, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du mit deiner Umkleide veranstaltet hast, aber der mir zugängliche Teil des Backstage-Bereichs im Crucible ist also mindestens mal nicht so schlimm und eigentlich sogar ziemlich charmant.
Also, ja, und so steht hier eine doch etwas hohe Niederlage am Ende, finde ich, aus Sicht von Hossein Wafai. Und Judd Trump, ja, der hat jetzt im Prinzip genau den Auftakt bekommen, den er gebraucht hat. Ne? Einen relativ guten Gegner, keine jetzt irgendwie mal eben im Vorbeigehen 10-3, 10-2 Sache. Wurde durchaus ein bisschen gefordert, vor allem in der ersten Session dann natürlich. Alles in allem war da noch Luft nach oben. Also eigentlich ein sehr guter Auftakt für eine Woche oder für zwei Wochen, in denen Judd Trump ja um den WM-Titel mitspielen will.
Absolut, das hätte kaum besser laufen können für ihn. Hat gesehen, das Breakbuilding ist da, hat gesehen, er kann noch eine Session gewinnen, wo das Breakbuilding nicht da ist. Ja, was willst du mehr als Judd Trump? Also da habe ich jetzt die Pressekonferenz nicht so sehr verfolgt, aber es war ein toller Auftritt von ihm. Der ich würde sagen, ein solider Auftritt von einem Titelkandidaten. Und wie gesagt, wie gestern jemand gesagt hat, der in der ersten Session war von Judd Trump, das ist Next Level. Ja, kann man sich anschließen.
Ja, also wird interessant sein, wie es dann in der nächsten Runde weitergeht. Judd Trump kennt bereits seinen Gegner, gegen den er am Donnerstag oder ab Donnerstag, es wird ein Dreitagesmatch sein für ihn, Donnerstag, Freitag und Samstag im Achtelfinale, und er wird treffen auf Tom Ford. Der hat es geschafft und hat einen neuen Rekord aufgestellt bei seinem 10-6 gegen Ricky Walden. Das denkt man ja gar nicht. Er hat die größte Zeitspanne geschafft zwischen Crucible-Debüt und erstem Sieg im Crucible.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Tom Ford natürlich jemand, den wir auch sehr schätzen. Also jemand, der auch immer mal wieder für so einen emotionalen Moment gut ist und der jetzt 14 Jahre gebraucht hat zwischen Debüt und dann dem ersten Match, das er gewonnen hat. Aber ungefähr die Strategie hat ja letztes Jahr auch ganz gut funktioniert, vielleicht in ein bisschen abgespeckter Form. Und wer weiß, was dieses Jahr geht. Das hat man den Tom Ford auch in der Pressekonferenz gefragt. Und der in seiner typischen Tom Ford Art und Weise meinte eben, ja, Freunde, ich spiele als nächstes gegen Judd Trump. Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf hier. Ne? Jetzt ist erstmal cool, dass dieser Sieg geklappt hat. Gegen Ricky Walden. Ich fand es ein unterhaltsames Match. Also ich war auch hier am anderen Tisch. Trotzdem konnte ich so ein bisschen eben mitverfolgen, was da so ging. Also da waren immer mal wieder schöne Breaks eingestreut, dann auch mal wieder ein bisschen Chaos-Frames. Also ein sehenswertes Match. Da hätte ich mich auch gefreut, wenn ich quasi stattdessen an dem Tisch gewesen wäre, bin ich auch ehrlich. Ein schönes Match zwischen zwei sympathischen Leuten. Ricky Walden, hat man schon gemerkt, kam an den entscheidenden Stellen dann doch nicht so in die Gänge. Und dann war es letztlich der Tom Ford, der sich mit 10-6 durchgesetzt hat, der sehr überzeugend teilweise gespielt hat, der vor allem die Nerven behalten hat am Schluss. Meine Güte, ne? dass Ricky Walden Comeback gar nicht so richtig hat aufkommen lassen, sondern dass er es wirklich über die Ziellinie geschafft hat. Auch vielleicht vor dem Eindruck vom Luca Brissell-Match, ne? am Tag zuvor, wo... Also ich meine, die beiden haben ja beide eben keine gute Crucible-Bilanz und sind Leute, die sich doch auf den letzten Meter noch abfangen lassen mit so einem Comeback. Also dass er das wesentlich souveräner gelöst hat als Luca am Tag zuvor. Also da wirklich Hut ab vor Tom Ford. Und also ich persönlich fand es auch total schön, dass sich diesen ersten Sieg von ihm im Crucible mitbekommen habe. Und es lief sogar vom Timing her so gut, dass ja der Frame am anderen Tisch gerade beendet war, als Tom Ford dann letztlich gewonnen hat. Und das hieß, man konnte auch am anderen Tisch so richtig für Tom Ford klatschen, ne? Und ein bisschen jubeln hier. Also das fand ich persönlich so von den Snooker-Göttern sehr gut eingerichtet, dass das ging, dass man dann wirklich mit dem Tom Ford sich mitfreuen konnte. Und ja, dann hat er es halt geschafft, ne? Dann hat er es geschafft und dann ging die Trennwand nach oben und das ist schon immer Gänsehautgefühl, Christian. Absolutes Gänsehautgefühl, wenn du dann das quasi das One-Table-Setup hast für dann in meinem Fall jetzt das Ende von Maguire gegen Carter und dann da fährt das plötzlich hoch. Auch das hat er mit dem Timing noch genau hingehauen, bevor die anderen weitergemacht haben. Und war aber, muss ich auch sagen, mal wieder nicht so ganz zu Ende gedacht. Also, ja, da brennt nämlich hinten noch so das Licht, wo auch die Walk-Ons sind. Da ist so eine schöne, ja, so ein Scheinwerfer-Ding, was halt jetzt nicht nur so eine Scheinwerferkugel ist, sondern so verschiedenes Muster dann noch hinmacht. Und das konntest du sehen vom anderen Tisch. Das konntest du vom Ford Walden-Tisch nicht sehen, sondern nur vom Tisch 1 dann rüber. Also das hat dann auch, ja, also 10 Minuten gedauert mindestens, bis das dann ausgeschalten war. Also hätte man vielleicht schon mal vorher ausprobieren können oder so. Aber gut, das ist halt, wenn das erste Mal passiert ist, auch mit dem neuen Setup im Crucible, da muss man auf solche Eventualitäten und halt da nochmal reagieren. Sie haben es hinbekommen und dann war alles perfekt für das verkappte One-Table-Setup.
Muss halt auch den Lichtschalter erstmal finden und wenn du dann vielleicht für einen Technikraum das Crucible um die andere Seite umrunden musst, weil die Türen wieder nicht funktionieren. Naja, wer weiß. Das bleibt Spekulation. Auf jeden Fall steht Tom Ford im Achtelfinale und wird dort treffen auf Judd Trump. Durchaus sehr reizvolles Duell, was wir also schon mal haben für die zweite Runde. Und ein paar weitere interessante Sachen deuten sich ja an. Wir haben es vorhin schon erwähnt, Stephen Maguires nächster Gegner könnte Sean Murphy sein. Der führt nach der ersten Session mit 6-3 gegen Liu Haotian. Und auch da habe ich wieder so ein bisschen im Geiste, Mensch, wenn der liebe Liu Haotian mal seine Chancen besser nutzen würde, und da fallen mir insbesondere gleich die ersten beiden Frames ein, ach, dann könnte er hier vielleicht mit 5-4 vorne liegen und müsste sich jetzt nicht fragen, warum er denn schon wieder hier eventuell in der ersten Runde rausgeht.
Ja, das ist bitter, aber ich würde sagen, das ist jetzt auch ein Match, da muss man gar nicht so lange drüber reden, oder? Weil wir haben schon wieder eine ultralange Sendung, Christian. Das ist Wahnsinn. Ich muss doch jetzt wieder mal zurück hier ins Crucible. Also lass uns das mal schnell abfrühstücken. Sean Murphy, gut. Liu Haotian, Chancenauswertung mangelhaft. Sean Murphy mit der 111 im letzten Frame der Session. Der kann das jetzt gleich heute Morgen zu Ende bringen.
Genau, und das wird er eventuell auch machen. Heute Nachmittag gibt es dann die zweite Session vom Match der ersten Runde, zumindest für viele Snooker-Fans, zum geliebtesten und gefürchtetsten gleichzeitig. Mark Selby und Joe O'Connor werden ihr Match beenden und dort führt Joe O'Connor tatsächlich schon mit 7-2. Das ist eine durchaus große Überraschung, bei aller Liebe natürlich auch für Mark Selbys Form in den letzten Wochen, aber dass Joe O'Connor so stark auftritt bei seinem Debüt im Crucible, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, der fühlt sich da wohl. Man hat ja gesagt, der Joe O'Connor spielt im Wohnzimmer von Mark Selby, weil der Mark Selby ist halt so ein Crucible-Spieler. Ne? Der mag das, das sind die Plüschsitze dann und alles. Das ist doch super gemütlich, alles in warmen Tönen, was willst du mehr? Ja, aber jetzt, wo die LEDs da sind, da scheint es dem Mark Selby nicht mehr so zu liegen. Nein, Spaß beiseite, das war der Tag der 30er-Breaks von Mark Selby, habe ich das Gefühl. Und dann lief wieder nichts und Joe O'Connor hat dann oft, ja, irgendwie, der war stabiler, der war besser. Schwierig, also mir fällt es wirklich schwer, da was zu sagen. Also ich habe die Session genossen im Publikum, einfach, ich meine, den Mark Selby als x-maligen Weltmeister im Crucible zu sehen, das ist immer besonders und das freut mich immer, aber es war keine leichte Session für ihn, auch das ist klar. Er hat Unterstützung, die Selby-Box wie immer gut gefüllt, Vicky war die ganze Session da, die hat keinen Frame ausgelassen, also Hut ab davor. Und Joe Connor, also da war auch, ich glaube, also ich meine, das wären die Eltern gewesen, sicher bin ich mir jetzt nicht, Aber der, den ich für den Vater halte, hatte wirklich, also die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht, so als, ne, als wäre jetzt hier Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Und zu Recht. Aber der hatte das Grinsen auch im Gesicht, wenn Mark Selby gespielt hat. Also ich glaube, der hat so das Gesamtkonzept Crucible so richtig genossen. Und da merkt man halt auch nochmal, was das bedeutet, ne, so ein Debüt da zu feiern. Und wie sich der Joe Connor auch gefreut hat, da rauszukommen. Rob Walker hatte sich auch größte Mühe gegeben, ne, dann hinter der Kamera nochmal die Leute anzupeitschen, dass wirklich noch mehr Applaus kommt für ihn. Ja, und der Joe Connor, der hatte so ein bisschen eben gebraucht, reinzukommen, hat aber schon den ersten Frame sich abgeklärt, dann geholt eben, weil er mehr 30er-Breaks geschafft hat als Mark Selby. Dann kam die einzige größere Aufnahme von Mark Selby, nämlich eine 60 in dieser Session. Das hättest du da auch nicht gedacht zu dem Zeitpunkt, dass das quasi das letzte so richtige Break wird von Mark Selby, das wir beklatschen würden. Und dann, je weiter es fortschrat, also nach dem Mid-Session-Interval, waren nur noch Joe Connor am Tisch. Wahnsinn. 122, 67, 101, 74, 61. Aber trotzdem hatte ich eigentlich in fast jedem Frame das Gefühl, Mark Selby hatte eigentlich eine Chance und hat aber irgendwie so gar nichts draus gemacht. Also das war ein bisschen besorgniserregend schon auch. Ne? Und also alles, was ich ja wollte, ist das, was Mark Selby auch wollte, nämlich, dass er Spaß hat. Und so richtig, glaube ich, hatte er den bisher nicht, zumindest sah es nicht danach aus. Aber was für ein Debüt von Joe Connor jetzt schon, ne, in seiner ersten Session. Wahnsinn.
Ja, absolut. Egal, was passiert, das ist jetzt schon ein erfolgreicher Auftakt in die Weltmeisterschaft für Joe Connor. Selbst wenn er das jetzt noch verlieren sollte, wovon ich jetzt auch erstmal nicht ausgehe. Und wenn man mal weiterdenkt, nächster Gegner wäre Kyron Wilson oder Dominic Dale. Wenn man da jetzt mal weiterdenkt, so ganz unrealistisch ist hier ein Viertelfinale auch nicht. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir schauen erstmal weiter Snooker, denn es geht heute wieder mit drei vollgepackten Sessions der ersten Runde weiter. Am Morgen wird Sean Murphy gegen Liu Haotian sein Match beenden. Parallel dazu gibt es die erste Session von Gary Wilson und Stuart Bingham. Die werden heute auch ihr Match beenden. Da gibt es dann um 20 Uhr die zweite Session. Am Nachmittag, wie gesagt, Mark Selby gegen Joe Connor, die Entscheidung und die erste Session von Mark Williams gegen CJ Ahoy. Am Abend dann, wie gesagt, die Entscheidung bei Gary Wilson und Stuart Bingham und Session Nummer 1 für Robert Milkins und Peng Jung-Shu. Und ihr hört uns natürlich hier bei Total Clearance dann auch morgen wieder. Denkt an unsere Unterstützungsaktion für Flo. Wenn ihr noch last minute irgendwas einsacken wollt, dann jetzt. Die Sachen für Wien gibt es noch ein bisschen länger, aber die Sheffield-Sachen, da ist dann jetzt natürlich logischerweise irgendwann Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Kathi und Chris sagen Tschüss. Bis morgen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.